Freundin von mir hat jetzt auch nochmal gesagt, so sie möchte eigentlich nicht so gerne einen Geburtsplan schreiben oder sowas visualisieren, weil sie dann Angst hätte, dass ihre Erwartungen nicht eintreten. Aber Erwartungen hat man oder Wünsche oder Hoffnungen hat man ja immer. Und ob die eintreten oder nicht, hat ja nichts damit zu tun, ob man sowas schreibt oder nicht.
Und es gibt tatsächlich interessanterweise eine Studie dazu, und da ist rausgekommen, dass Frauen grundsätzlich zufriedener waren mit ihren Geburten, wenn sie einen Geburtsplan geschrieben haben, und zwar egal, wie die Geburt nachher verlaufen ist. Weil man vielleicht auch wirklich alles dafür tut, dass es so eintritt, und wenn es dann anders läuft, dann kann man sich besser da rein ergeben, dass man sagt, okay, das war jetzt Schicksal, ich habe wirklich alles getan, was ich konnte, den Rest konnte ich jetzt nicht beeinflussen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute gibt es hier endlich mal wieder einen Geburtsbericht. Und zwar diesmal von einer total schönen und schnellen Trommelwirbel. Krankenhausgeburt. Das freut mich total, denn die sind hier bisher neben den vielen außerklinischen Geburtsgeschichten ein bisschen kurz gekommen. Für die heutige Geschichte habe ich mir Florence eingeladen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf, liebe Jana. Genau, mein Name ist Florence. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und wollte heute oder werde heute von meiner zweiten Geburt berichten.
Ich freue mich. Und vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Wir haben nämlich heute ein absolutes Novum. Wir podcasten heute mit Baby. Und vielleicht wird er ein bisschen miterzählen von seiner Geburt. Das kann durchaus sein. Ja, wir kennen uns aus einem meiner Geburtsvorbereitungskurse. Und nach ihrer Geburt hat Florence mir geschrieben, ne, du hast mir geschrieben, dass du also eine ganz schöne Geburt hattest und dass du dich gut vorbereitet gefühlt hast, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und dann habe ich dich gefragt, ob du hier erzählen würdest. Und da sind wir jetzt.
Ja, genau.
Wir sind hier schon wieder nomadisch, wie wir momentan leben, weitergezogen. Die letzten zwei Aufnahmen sind ja in Friedrichshain entstanden. Jetzt sind wir in Steglitz, in einer anderen Wohnung. Dementsprechend auch ein anderer Sound. Vielleicht merkt ihr es. Also das wollte ich nochmal vorweg kurz sagen. Ja, liebe Florence, die Geburt, über die wir heute sprechen, das ist deine zweite Geburt. Und immer, wenn wir über eine zweite Geburt sprechen, müssen wir natürlich ganz kurz hören, wie war denn die erste Geburtserfahrung, einfach um das Ganze vollständig zu machen.
Ja, meine erste Geburt war tatsächlich ganz anders als die zweite. Das war damals unter Corona 2021 und es war ein Samstag damals im Krankenhaus. Ich war in der gleichen Klinik wie jetzt bei der zweiten Geburt im AVK und es war sehr, sehr voll, weil ganz viele PCR-Tests gemacht werden mussten vor geplanten Kaiserschnitten. Und das war natürlich auch so, dass am Samstag, kurz vor Weihnachten im Dezember, hatten viele Frauenärzte schon zu. Das heißt, die ganzen Frauen, die angemeldet waren zur Geburt, die sind, die Probleme hatten, die sind alle ins Krankenhaus gekommen, um sich da untersuchen zu lassen. Und es waren einfach auch sehr viele Geburten. Das heißt, als wir da angekommen sind, mit Wehen, war überhaupt gar kein Kreißsaal frei, die Hebammen waren ausgelastet und ja, dementsprechend war das natürlich ein bisschen schwierig mit der Betreuung und gerade in der ersten Geburt, wo man auch noch nicht so richtig weiß, wie man sich verhalten soll, was man machen muss, war das alles eine schwierige Situation. Die Geburt hat dadurch einfach auch viel länger gedauert und war dann sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe keine PDA bekommen können, weil kein Kreißsaal frei war.
Oh nein.
Genau, und es waren auch die Vorwehenzimmer eigentlich alle besetzt. Das heißt, ich saß sehr lange in der Anmeldung. Mhm. Vor dem Kreißsaal.
Du saßt auf dem Flur.
Sozusagen. Genau, ich saß auf dem Flur, auf so einer harten Bank. Und irgendwann konnte ich dann wenigstens in dieser, nicht in die Geburtswanne, sondern so eine normale Badewanne. Da war ich aber auch nicht so lange, weil dann der Muttermund schon sehr weit sich geöffnet hatte. Und dann bin ich in den Kreißsaal gekommen. Ich war dann damals auch im blauen Kreißsaal. Das sage ich deswegen, weil ich beim zweiten Kind da wieder war. Und
der blaue Kreißsaal, wir können das ganz kurz erklären. Also im Augusto-Viktoria-Krankenhaus warst du hier in Berlin-Schöneberg.
Genau.
Und da sind die Kreißsäle nach Farben sortiert. Das ist vor allen Dingen deswegen so, damit die Begleitpersonen, wenn die mal zwischendurch eine Runde Luft schnappen gehen, auch wieder zu der richtigen Frau zurückkehren in den Kreißsaal und nicht aus Versehen in einem falschen Raum landen. Und der blaue Kreißsaal ist der Kreißsaal, in dem auch eine Gebärwanne steht.
Genau. Ich war dann damals, wie gesagt, in diesem Kreißsaal. Und die Geburt hat dann dem Moment, wo ich im Kreißsaal war, auch nicht mehr so lange gedauert. Es waren noch 2 Stunden. Aber wie gesagt, ohne PDA, obwohl ich sehr oft danach gefragt habe. Mhm. Aber es war einfach nicht möglich. Und ja. Leider konnte ich auch keine anderen Schmerzmittel bekommen. Ja, und das war für mich da auf jeden Fall eine sehr krasse Erfahrung. Und letztendlich waren dann auch die Herztöne im CTG leider schlechter von meiner Tochter. Deswegen musste dann auch interveniert werden. Es musste keine Saugglocke, sondern eine Saugkiwi, vielleicht kannst du gleich nochmal den Unterschied erklären, eingesetzt werden. Dadurch hatte ich viele Verletzungen. Und das war ein sehr krasses Ereignis für mich auf jeden Fall.
Ich sag noch kurz was zu der Kiwi-Saugglocke. Also es gibt die herkömmlichen Saugglocken, das sind so Metallglocken. Die funktionieren eben mit Unterdruck, der in einer Maschine hergestellt wird. Also die brauchen Strom. Und dann hat man irgendwann für Länder, in denen das mit der Stromversorgung schwierig ist, so eine Art Handpumpe erfunden, die man eben ohne Strom benutzen kann. Und die sind auch ein bisschen kleiner, die sind aus Plastik und das sind eben diese Kiwi-Saugglocken. Also wenn man denkt, das ist nicht so schwierig, das wird nicht so schwierig sein, dann werden die auch hier bei uns ganz gerne benutzt. Es geht schneller, es ist ein bisschen einfacher, es ist nicht ganz so ein großer Aufwand und die sind auch eben ein bisschen kleiner, diese Kiwi-Saugglocken. Ja, aber insgesamt kann man sagen, also du warst nicht ganz so happy mit dieser Geburt, ne? Also es war jetzt nicht so ein schönes Erlebnis. Du hattest Schmerzen, mit denen du nicht gut klargekommen bist und du hattest leider kein Mittel dagegen oder dir konnte kein Mittel dagegen gegeben werden, weil es einfach so unglaublich voll war. Und ja, kann man das so zusammenfassen?
Auf jeden Fall. Und was eben auch noch dazu kam, dass einfach selten eine Hebamme dabei war. Also natürlich am Ende schon, aber so zwischendurch. Um auch nochmal zu sagen, probier doch mal eine andere Position aus oder atme mal so oder einfach diese Unterstützung, die mir da gefehlt hat unter der Geburt. Für die erste Geburt oder für mich persönlich, glaube ich, wichtig gewesen wäre in dem Moment. Natürlich war mein Partner dabei, das war ja schon mal viel wert in der Corona-Zeit, dass er dabei sein konnte, auch fast die ganze Zeit, wenigstens am Anfang nicht, aber dann schon. Aber das war auf jeden Fall schade, dass ich so wenig betreut werden konnte, aber der Situation geschuldet.
Ja, total. Also das ist natürlich, das weiß man ja auch aus den Studien, dass auch eine kontinuierliche Betreuung einfach dazu beiträgt, dass man besser mit den Wehen klarkommt, ne? Dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Schmerzmittel braucht, wenn man natürlich viel alleingelassen wird. Und gerade beim ersten Kind, wenn man vielleicht auch schnell in so eine Unsicherheit kommt, ist das alles okay so? Ist das normal so? Geht's mir gut? Geht's uns gut? Ja, ich glaube, dass tatsächlich auch man leichter dann so ein bisschen in die Angst kommt und das verstärkt ja auch Schmerzen dann.
Ja, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich in so eine Verzweiflung gekommen bin irgendwann. Mhm. Also weil ich ja immer nach irgendwas gefragt habe.
Ja.
Irgendwann hieß es dann, naja, vielleicht könntest du Lachgas bekommen. Dann hieß es, nein, ist nicht frei. Oh. Also es war dann immer wieder so ein Rückschlag unter der Geburt, die ich da so empfunden habe. Und irgendwann bin ich halt wirklich verzweifelt und mir ist dann noch die Kraft ausgegangen.
Ja.
Das habe ich wirklich gemerkt, dass ich irgendwann einfach gar keine Kraft mehr hatte. Und diese Situation wollte ich und der zweiten Geburt irgendwie um jeden Preis vermeiden. Also vor allem dieses Gefühl von, ich verzweifle, weil das überhaupt nicht geholfen hat. Also das war schädlich sozusagen für mich, für die Situation dann. Ich muss allerdings nochmal sagen, dass immerhin, nachdem meine Tochter dann geboren wurde, alles super war. Wir wurden ganz toll dann, also wir konnten sehr lange noch im Kreißsaal bleiben, genug bonden, in Ruhe ankommen. Das war sehr, sehr schön und meinem Kind ging es ja auch gut. Es war sehr viel wert. Also es hat dann auch ein bisschen entschädigt.
Ja, gut, immerhin. Aber trotzdem schade. Also eine gute Betreuung ist einfach super, super wichtig. Ne?
Ja.
Okay. Und dann, wie alt war dein Kind, als du wieder schwanger warst? Dein dann großes Kind, so ein kleines Kind wird ja dann plötzlich sehr groß.
Ja, meine Tochter war 2, als ich wieder schwanger geworden bin. Mhm. Und dann jetzt dementsprechend 2¾, als ich jetzt mein zweites Kind bekommen habe.
Du hast dich ja dann gemeldet bei mir und hast gesagt, ich würde mich gerne nochmal vorbereiten. Und hast auch gesagt, du möchtest in ein anderes Krankenhaus gehen diesmal. Du willst alles ganz anders machen.
Genau. Ich habe gedacht, dieses Mal ein anderes Krankenhaus, weil wir auch umgezogen sind. Damals haben wir auch in der Nähe vom AVK gewohnt. Und mittlerweile wohnen wir eher in der Nähe vom Westend-Krankenhaus. Und da ich auch mehrere Leute kannte, die dort entbunden haben und sehr zufrieden waren, habe ich gedacht, okay, dann kommt das für mich sicherlich gut in Frage. Weil ich mich bei der ersten Geburt, abgesehen vom Geburtsvorbereitungskurs, gar nicht so richtig vorbereitet habe auf die Geburt, war mir das dieses Mal umso wichtiger, das nahezu akribisch zu tun.
Und was hast du gemacht?
Also ich habe, glaube ich, sehr viel gemacht. Also zum einen habe ich viel Sport gemacht, darunter Yoga. Das hat mir extrem geholfen, also wirklich auch Schwangeren-Yoga und Aquafitness habe ich gemacht. Einfach auch ein bisschen fit zu werden für die Geburt, weil ich ja gerade erzählt habe, dass mir unter der ersten Geburt so ein bisschen auch die Kraft ausgegangen ist. Und ich dachte, okay, da möchte ich irgendwie vorbeugen, indem ich einfach wirklich mich sportlich auch vorbereite, aber eben sanft, so wie es auch passt zur Schwangerschaft. Gerade bei dem Yoga war es zum Beispiel auch so, dass wir ganz viel Atemübungen gemacht haben. Das war wichtig für mich, weil ich das unter der ersten Geburt ja gar nicht richtig hinbekommen habe. Ich habe halt gedacht, falls ich wieder in so eine Situation komme, dass ich nicht so viel betreut werden kann, dann möchte ich möglichst selber wissen, was ich tun muss. Deswegen war das sehr wichtig für mich. Und wir haben da auch immer so eine Art Wehen- bzw. Wellenübung gemacht. Also wirklich für 5 Minuten zum Beispiel die Arme hochhalten. Das wird irgendwann sehr, sehr anstrengend. Und das Ziel war einfach wirklich, das durchzuhalten und mit der Atmung da irgendwie auch durchzukommen. Und das war wirklich super. So, das war das eine, was ich gemacht habe. Dann habe ich einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, aber auch in Kombination mit Yoga, weil ich nicht genau wusste, ob dieses Hypnobirthing was für mich ist. Deswegen war das auch nicht dieser lange Kurs, die friedliche Geburt, sondern so ein kleiner bei Anne Westphal. Das war super, das hat mir extrem geholfen. Das hat auch sehr viel darauf vorbereitet, wie läuft so eine Geburt ab, wie verhalte ich mich darunter. Es gab auch ein paar Hypnosen, es gab mehrere Hypnosen, die wir gemacht haben, was tatsächlich ziemlich gut für mich funktioniert hat in der Vorbereitung. Das war auf jeden Fall toll. Und dann habe ich ziemlich am Anfang meiner Schwangerschaft dein Buch gelesen, Das Geheimnis einer schönen Geburt. Und als ich es gelesen habe, habe ich 2 Jahre, war das ja nach meiner ersten Geburt, gemerkt, dass ich die erste Geburt noch gar nicht wirklich verarbeitet habe. Mhm. Ich hatte sie sozusagen vergessen, aber nicht verarbeitet. Und während des Lesens hat mir das sehr geholfen, das alles nochmal so aufzuarbeiten, was ich damals so erlebt habe und was auch so schief gelaufen ist. Also das konnte ich damals zwar irgendwie einschätzen und greifen, aber auch nicht so richtig. Und mit dem Lesen des Buches bin ich das alles im Kopf nochmal durchgegangen und das hat mir sehr, sehr geholfen, auf jeden Fall. Ja, und schön. Dann, wie gesagt, habe ich deinen Geburtsvorbereitungskurs wieder besucht.
Ja.
Das war auch toll. Das habe ich auch mit meinem Partner gemacht. Der war erst so ein bisschen, müssen wir das nochmal machen? Und ich habe gesagt, doch. Und im Nachhinein hat er gesagt, das war gut, dass wir das nochmal gemacht haben, weil man so viel vergessen hat.
Ja, das war ganz lustig, ne? Weil du hast ja auch dann in mehreren Situationen immer gesagt, ja, das war bei meiner ersten Geburt genau so und hast das irgendwie eingeordnet. Das war, glaube ich, auch für die anderen Teilnehmenden immer ganz spannend.
Ja, genau. Was ich aber auch schön fand, war, dass ich nicht die einzige Zweitgebärende war, sondern es war noch eine andere Frau dabei. Mhm. Die ist ja auch ein bisschen mit der Einstellung daran gegangen, ich brauche das eigentlich nicht. Das wollte ja vor allem der Partner, der das erste Mal Vater wurde. Und das war wirklich total toll, weil sie hat am Ende ja auch gesagt, wie super das für sie war oder was für eine gute Vorbereitung das war und dass sie das überhaupt nicht bereut, dass sie das auch nochmal gemacht hat. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ich finde das auch, dass man doch immer wieder da für sich, glaube ich, was Neues rausziehen kann. Okay, also du hast die erste Geburt für dich nochmal verarbeitet, du hast Sport gemacht, du hast dich vorbereitet, sowohl klassisch als auch hypnosemäßig. Ja, und dann?
Also was ich vor allem auch noch genutzt habe, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, in deinem Buch ist ja viel Begleitmaterial dabei. Geburtsplan schreiben, was muss in die Kliniktasche, was brauche ich für die Anmeldung im Krankenhaus, welche Fragen sind wichtig? Das habe ich alles genutzt, diese ganzen Materialien. Auch Geburtsvisualisierung, das fand ich sehr, sehr schön, die Idee. Auch der Vergleich mit dem Sportler, den du da gebracht hast in deinem Buch, dass Sportler ja vor wichtigen Wettkämpfen die Situation visualisieren und dann auch gut darauf vorbereitet zu sein. Und das habe ich gemacht. Genau, und letztendlich war es dann so, dass wir einen Tag, bevor die tatsächliche Geburt stattgefunden hat, schon ins Krankenhaus gegangen sind, weil ich Wehen hatte, die auch schon regelmäßig waren, auch alle 6 Minuten. Und nachts oder beziehungsweise abends angefangen haben. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt noch in einem Konzert und ich habe ihm dann geschrieben und gesagt so,
wäre gut, wenn du jetzt mal vorbeikommst.
Ja, naja, hier geht's irgendwie los, aber das oder hier scheint irgendwie was sich zu tun, aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt wirklich Geburtswehen sind, weil ich hatte sehr viele Senkwehen und Übungswehen in der ganzen Schwangerschaft, in der ersten zum Beispiel gar nicht. Aber dadurch wusste ich nicht so genau, sind das jetzt einfach nur Senkwehen oder ist das doch schon irgendwie was Richtiges? Und dann ist er auch gekommen nach Hause gekommen. Wir haben dann noch abgewartet. Ich bin in die Badewanne gegangen, um zu gucken, ob es besser wird oder nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das wird auch in der Badewanne nicht besser. Also müssen wir jetzt die Schwiegermutter anrufen, dass sie vorbeikommt, um auf unser erstes Kind dann aufzupassen. Beziehungsweise die hat ja geschlafen, aber bei uns dann zu bleiben, damit wir losfahren können. Das hat auch alles super geklappt. Wir haben im Kreißsaal angerufen, im AVK. Die haben auch gesagt, okay, alle 6 Minuten wehen, dann kommt mal vorbei, zweites Kind.
Du hast dich doch dann wieder fürs AVK entschieden.
Genau, ich habe mich dann doch wieder fürs AVK entschieden, nach langem Hin und Her. Ich hatte mich tatsächlich in beiden Krankenhäusern vorgestellt zur Anmeldung und da das Gespräch geführt. Also ich habe dann in dem Moment, wo ich im AVK, wo ich da reingegangen bin und dieses Krankenhaus wieder vor Ort war, war für mich klar, nee, das ist hier so vertraut und ich möchte dem einfach nochmal eine Chance geben. Und vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ja auch im Geburtsvorbereitungskurs ein Gespräch darüber, weil ich ja erzählt habe, wie meine erste Geburt lief und hast du gesagt, Mensch, das ist ja so schade und gerade haben die eigentlich einen super Betreuungsschlüssel. Und dann habe ich gedacht, ja, Mensch, irgendwie, eigentlich möchte ich da wieder hingehen und habe mich dann wirklich gegen das West End entschieden und gesagt, ich möchte wieder ins AVK. Und mit denen aber auch abgesprochen, weil ich eben Angst hatte, dass es voll ist, dass ich da anrufe, bevor wir hinfahren, um zu fragen. Sie dürfen ja nicht sagen, nee, du darfst nicht kommen, aber sie können ja zumindest sagen, es ist gerade
viel los oder
nicht so. Es ist nicht so, genau. Ja. Und das haben die dann auch gemacht. Also das war gut. Die haben gesagt, wir können kommen. Und dann sind wir hingefahren und naja, dann ist der Klassiker passiert. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurden die Wehen immer weniger, immer unregelmäßiger. Und dann habe ich schon die ganze Zeit gedacht, ach nee, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier die Schwiegermutter um 3 Uhr nachts zu uns bestellt haben und wir dann wieder nach Hause fahren müssen. Aber wir sind dann erstmal hingegangen und ich wurde dann direkt auch empfangen und ins Vorwehenzimmer sind wir dann gekommen und es wurde ein CTG geschrieben. Es hat dann sage und schreibe 2 Wehen aufgezeichnet in 45 Minuten und dann haben die mich auch untersucht und gesagt, naja, der Muttermund ist bei 1 Zentimeter. Und ich wusste schon von meiner letzten Frauenarztuntersuchung, dass der da auch schon bei 1 Zentimeter war, was ja auch gut sein kann, wenn man schon ein Kind geboren hat. Dementsprechend hatte sich da also auch nicht wirklich was getan. Und dann haben die gesagt, naja, also sie würden jetzt empfehlen, dass wir nochmal nach Hause fahren, nochmal ein bisschen schlafen und wiederkommen, wenn es mehr wird und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe doch schon ein Kind bekommen. Warum habe ich das jetzt so falsch eingeschätzt? Aber so war es dann. Ja, genau. Also sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ich wusste dann, okay, es ist jetzt 6 Uhr morgens. Viel schlafen wird wohl nicht sein mit unserem kleinen Kind, was jetzt in den nächsten, bestenfalls 3 Stunden wach wird. Aber netterweise hat uns meine Schwiegermutter uns dann ganz viel unterstützt und hat dann den ganzen Tag sich um das Kind gekümmert, sodass wir wirklich auch uns ausruhen konnten.
Super.
Und ich viel im Bett liegen konnte und nochmal ein bisschen so Kräfte sammeln konnte. Allerdings, also im Krankenhaus haben die auch gesagt, sowas kann jetzt hier sich um Stunden handeln, es könnte aber auch noch eine Woche dauern. Und da war ich ein bisschen schockiert, weil ich dachte so, jetzt, ich habe schon Schmerzen, ich würde nicht so gerne noch eine Woche jetzt so verbringen.
Ja, also es ist ja lustig, ne? Wir haben ja auch drüber gesprochen im Kurs, dass das ganz oft passiert, ne? Dass man sozusagen in die Klinik geht. Und dann ist alles so anders, ne? Und der Körper sagt irgendwie so, ich mach mal Stopp. Ich guck erst mal, ob das hier okay ist, ob das ein guter Ort ist, um hier das Kind zu bekommen. Und manchmal ist es so, wenn man sich dann da heimisch fühlt, ne? Dann geht es wieder los. Manchmal nicht, aber ist oft so.
Ja, tatsächlich ist ja auch die Empfehlung, möglichst lange zu Hause zu bleiben.
Ja.
Mit den Wehen und irgendwie...
Wenn man sich wohlfühlt.
Ja, genau, wenn man sich wohlfühlt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, bei der zweiten Geburt kann alles viel schneller gehen.
Richtig.
Unsere Hebamme hat uns da auch im Voraus, ehrlich gesagt, ein bisschen verunsichert, weil sie meinte, wir sollen sehr schnell ins Krankenhaus gehen. Es kommen so viele zweite Kinder zu Hause zur Welt. Und dann waren wir schon so, glaube ich eigentlich nicht. Aber ne, man ist natürlich dann auch davon beeinflusst.
Und klar.
Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, also jetzt bei alle 6 Minuten und wenn die im Krankenhaus auch sagen, komm vorbei, dann werden wir jetzt auch hinfahren.
Ja, ja.
Also es war auch nicht falsch, die haben auch wirklich sehr nett gesagt, dass es alles richtig war.
Es ist nie falsch, man darf immer kommen und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man nochmal nach Hause geschickt wird. Ja, schlimmer wird es nicht.
Genau.
Und es ist nicht falsch. Ja.
Also das war auch eine Erfahrung, mal da gewesen zu sein. Also es war auch gut.
Manchmal ist es auch nicht schlecht, ne? Wenn man den Weg schon mal gemacht hat, wenn man sich schon mal so vorgestellt hat, dann ist es vielleicht beim nächsten Mal nochmal leichter, man weiß schon, wo man hin muss, es ist alles noch vertrauter.
Genau, dieses Vertraute, das denke ich auch, dass das geholfen hat dann für den nächsten Tag.
Mhm.
Denn ja, wie gesagt, nachdem wir uns da ein bisschen ausgeruht haben, habe ich tagsüber dann auch schon gemerkt, dass die Wehen immer noch irgendwie unregelmäßig sind, aber schon irgendwie stärker werden. Es war aber alles noch super aushaltbar. Also wir sind dann abends auch noch essen gegangen. Ich habe dann überlegt, gehe ich jetzt wirklich zum Italiener oder nicht? Naja, gut, meine Fruchtblase wird schon nicht dort platzen, also können wir
und
da schon noch hingehen.
Ist es ein genau. Abenteuer.
Und wenn, dann ist es ein Abenteuer, genau. Deswegen habe ich dann gesagt, wir gehen jetzt noch zusammen essen, waren dann mit meiner Schwiegermutter, meiner Tochter und meinem Mann war ich dann essen im Restaurant und das ging auch alles. Ich habe dann schon zwar gemerkt, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut unterhalten, wenn Wehen kamen, aber das war alles noch total in Ordnung. Und dann sind wir ich glaube, ungefähr 20 Uhr zu Hause gewesen. Dann habe ich aber schon gemerkt, okay, jetzt wird es hier auf jeden Fall unangenehm. Jetzt würde ich schon gerne ins Krankenhaus fahren. Also da stand nicht zur Debatte, ob wir da jetzt anrufen, sondern es war klar, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ich brauche jetzt nicht mehr irgendwie eine Information, ob ich da jetzt kommen soll, sondern ich weiß, dass ich da jetzt hin muss.
Ja.
Und dann hat mein Mann gesagt, okay, klar, können wir machen, kann ich noch duschen? Habe ich erst gesagt, ja. Und dann habe ich kurz Zeit später gesagt, nee, wir müssen jetzt los.
Dann warst du dir sicher.
Dann war ich mir sicher und das war ein bisschen wegen meiner Tochter ein bisschen ungünstig, weil wir die natürlich eigentlich nicht mitnehmen wollten, sondern bestenfalls schläft sie zu Hause ein und es kommt dann jemand und sie kriegt gar nicht so viel davon mit und ist irgendwie dann nicht mit aufgeregt oder so. Und das ging dann aber nicht mehr. Also ich habe gesagt, nee, also jetzt abwarten, bis jemand zu uns kommt und sie dann schläft, das können wir nicht machen, wir müssen losfahren.
Haben wir sie mitgenommen
und ich habe dann von zu Hause aus noch meine Mutter angerufen, die wohnt in der Nähe vom Krankenhaus und habe gesagt, wir würden meine Tochter dann gerne vorbeibringen. Und hat sie gesagt, na klar, kein Problem. Die Familie war ja auch vorbereitet, die wussten ja, wann es ungefähr losgeht, auch wenn es ein paar Tage früher waren, aber genau, das wussten die. Und ja, dann sind wir losgefahren. Die Fahrt sind so ungefähr 20 Minuten. Es war leider auch ein bisschen Stau zwischendurch und ich habe dann irgendwie schon gemerkt, nee, also den Umweg zu meiner Mutter, den können wir nicht fahren.
Sie muss
es liegt
kommen,
nicht auf dem Weg, sondern genau, sie muss kommen und das Kind abholen.
Im Auto zu fahren ist ja auch ganz doof, ne? Dann ist man so angeschnallt, man kann sich nicht richtig bewegen. Ja. Das ist oft so echt ein blöder Moment.
Genau. Und ja, ich, wie gesagt, ich hatte ja auch immer noch im Kopf so, Gott, das kann auch alles ganz schnell gehen. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht irgendwie was riskieren. Also nee, wir fahren keinen Umweg. Meine Mutter kommt zum Krankenhaus. Das hat dann auch geklappt. Wir haben dann mein Kind übergeben. Deswegen weiß ich aber auch genau, weil ich diese Anrufe irgendwie im Nachhinein nochmal rekapitulieren konnte und nachgucken konnte, dass wir um 8:45 im Krankenhaus waren. Ja, sind wir da angekommen, haben geklingelt. Es kam eine sehr, sehr nette Hebamme gleich raus, Hanna, die uns betreut hat und sind dann ins Vorwehenzimmer gekommen. Und da gibt es ja so einen Monitor, wo man auch sieht, was in den anderen Kreissälen so los ist. Und da habe ich raufgeguckt und habe gesehen, okay, da ist jetzt gerade gar nichts und habe das gesehen und gedacht, naja gut,
aber sehr gut, manchmal der Ausgleich.
Manchmal wird ja vielleicht auch kein CTG geschrieben, also wer weiß, aber das habe ich erstmal so beobachtet und dann habe ich ganz vorsichtig bei ihr nachgefragt, das über Hanna, ja, wie voll ist es denn? Hat sie gesagt, es ist gar nichts los und da war ich sehr beruhigt, weil ich wusste, okay, dann können wir wenigstens dieses Mal mit einer sehr guten Betreuung rechnen.
Konnte sie sich voll auf dich konzentrieren.
Genau,
schön.
Dann hat sie ein CTG geschrieben und hat mich untersucht und da war der Muttermund schon bei 3 cm. Das war insofern ganz witzig, weil das bei der ersten Geburt, bei der ersten Untersuchung auch so war, auch 3 cm. Und dann hat sie aber sehr schnell auch gesagt, okay, wir gehen jetzt in den Kreissaal, weil sie gemerkt hat, dass ich da schon sehr starke Wehen hatte.
Ja.
Hat sie gefragt, welchen Kreissaal ich denn möchte, weil es waren ja alle frei. Und dann habe ich gleich gesagt, ich möchte in den blauen Kreissaal, weil ich nämlich unbedingt eine Wannengeburt haben wollte.
Ah ja.
Das wollte ich eigentlich beim ersten Kind auch schon, aber da habe ich mich ja nicht so vorbereitet im Sinne von, ich habe mal wirklich einen Geburtsplan geschrieben oder irgendwie das mal verschriftlicht. Ich habe auch mit meinem Partner nicht wirklich darüber gesprochen und ich war ja letztendlich im blauen Kreissaal.
Aber nicht in der Wanne.
Aber nicht in der Wanne.
Ja.
Genau. Und dann habe ich mich im Nachhinein so geärgert.
Ja.
Ich habe das auch erst auf den Fotos aus dem Kreissaal gesehen, dass ich in diesem Kreissaal war.
Ach, du hast es gar nicht so richtig realisiert.
Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht mehr realisiert. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man wirklich einen Plan sich macht oder schreibt und den auch mit seinem Partner bespricht. Weil man selber ist im Krankenhaus oder überhaupt unter der Geburt oft gar nicht mehr in der Lage dazu, seine Wünsche zu äußern. Umso wichtiger ist es, dass der Partner weiß, was man sich wünscht oder noch besser, man das auch irgendwie aufgeschrieben hat und die Hebamme sich das angucken kann.
Mhm.
Die Hebamme hat sich dann auch meinen Geburtsplan angeguckt und durchgelesen und dann gesagt, ach ja, das ist ja alles sehr machbar. Und da war ich schon mal
sehr gut beruhigt.
Ja. Dachte, ach schön. Mhm. Da hatte ich das eben auch aufgeschrieben mit der Wanne. Genau, und habe dann auch so ein CTG-Telemetriegerät bekommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das ist.
Genau, also es gibt ja die großen Geräte, wo dann diese Elektrode, die auf den Bauch gelegt wird, die dann sozusagen die Herzdünne vom Baby misst und die Spannung von der Gebärmutter mit einem Kabel verbunden ist mit dem Gerät. Und es gibt so Geräte, die kabellos sind, die sozusagen über Funk funktionieren. Und damit ist man natürlich auch deutlich mobiler, ne? Weil man nicht immer auf diese Kabel irgendwie achten muss oder gucken muss, dass man da genug Auslauf hat, sag ich mal. Sondern man bekommt um den Bauch so einen Stretchgurt und dann werden die da einfach reingelegt. Und ja, dann hat man volle Bewegungsfreiheit. Und damit kann man auch gut in die Wanne gehen. Wobei, man muss ja auch dazu sagen, dass es inzwischen so ist, dass man nicht mehr dauerhaft eigentlich ein CTG haben muss. Also auch in der Klinik nicht, sondern dass zwischendurch Herztöne gehört werden, wenn alles in Ordnung ist.
Mhm. Genau, ich hatte es allerdings, ich meine die ganze Zeit dann um. Es war auch ein bisschen, es hat auch ein bisschen gedrückt, weil man ja dann so ein Gurt da so rumbekommt. Also gut, das ist beim normalen CTG auch, aber das erinnere ich mich auf jeden Fall noch, dass ich es ein bisschen als störend empfunden habe. Aber es war auch, man ist ja dann auch abgelenkt. Ja, und im Kreissaal angekommen, haben wir uns dann erstmal so ein bisschen eingerichtet und die Hanna hat dann auch gefragt, ob wir Musik hören wollen.
Schön.
Und ich muss aber sagen, also ich hatte den Abend davor, das war das Letzte, was in meiner Vorbereitung noch gefehlt hat, als ich gemerkt habe, ich bekomme Wehen, habe ich noch eine, weiß ich nicht wie vielstündige Geburtsplaylist fertig gemacht. Ich dachte, okay, wenn es jetzt losgeht, dann muss ich das haben. Im Kreissaal selber habe ich dann gedacht, ob der jetzt Musik läuft oder nicht, ist eigentlich völlig egal in dem Moment.
Ja, wobei, also was ich ganz interessant finde, ist, Musik macht ja so im Hintergrund was, ne? Also die macht ja was mit der Stimmung. Es ist dann gar nicht so, dass man so intensiv zuhört, wie wenn man jetzt in ein Konzert geht und sich auf die Musik konzentriert. Aber Musik kann ja zum Beispiel, wenn man Sport macht, einen antreiben. Oder sie kann, wenn man badet, noch für zusätzliche Ruhe und Entspannung sorgen. Und das ist ja bei der Geburt auch so, ne? Dass sowas unter Umständen einfach im Hintergrund läuft und einfach was mit einem macht, so ein bisschen unbewusst.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass in Musik kann man ja auch ganz oft so in Nostalgie schwelgen. Und das kann einem ja auch helfen, wenn man so schöne Erinnerungen an irgendetwas hat. Und wenn das so im Unterbewusstsein dann herauskommt durch irgendwie ein Lied, während man vielleicht gerade irgendwie Schmerzen hat, dann kann einem das, denke ich, auch helfen, dass man sich da besser fühlt.
Aber du wolltest keine Musik.
Genau, ich habe da gar nichts mehr zu gesagt und wir hatten unsere eigene Musikbox leider vergessen. Die hatten wir am Tag davor dabei, aber nicht gebraucht. Und dann haben wir sie genau vergessen an dem Tag. Und im Kreißsaal war auch eine und mein Mann hat dann nachgeguckt, die war aber nicht geladen und der hat dann aber gar nichts gesagt. Und ich habe dann auch, also Gott sei Dank, weil sonst hätte ich vielleicht gedacht, oh nee, jetzt kann ich keine Musik hören, obwohl ich es gar nicht wollte. Genau, das kam dann nicht mehr dazu. Und dann habe ich auch mich gar nicht hingelegt im Kreißsaal und dann habe versucht, möglichst viel zu stehen und mich irgendwie auf das Bett so zu lehnen, weil ich noch nicht direkt in die Wanne sollte, weil Hanna dann gesagt hat, die Wehen sollen möglichst schon stark sein, damit die nicht nachlassen in der Wanne. Und dann haben wir ein bisschen abgewartet, aber irgendwann meinte sie dann so, jetzt kannst du in die Wanne gehen. Sie hatte mir auch Schmerzmittel angeboten, weil ich gesagt habe, dass ich schon tolle Schmerzen habe, aber ich wollte kein Zäpfchen. Ich gesagt, nee, ich hatte das unter der ersten Geburt hatte ich ein Zäpfchen, aber das hat mir nichts geholfen. Deswegen habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt
Zäpfchen
nicht.
Sind meistens so Buscopan, also das hilft ja manchmal so ein bisschen krampflösend. Oder Spascoprel, das ist so ein Kombinationsmittel, was auch diese Wirkung hat. Also für so beginnende Wehen oder so Wehen der Latenzphase, finde ich, wirkt das manchmal ganz gut.
Ja, also ich habe am Anfang gesagt, ich möchte es nicht. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte es doch. Und dann habe ich aber irgendwie entschieden, ich möchte es jetzt doch nicht machen. Und dann bin ich in die Wanne gegangen. Und als ich in die Wanne gegangen bin, habe ich sofort gemerkt, dass es besser wurde mit den Wehen. Also dass es viel angenehmer war. Das war total schön, tatsächlich der Effekt, in die Wanne zu gehen. Und
die Wärme. Ne?
Ja, und das hat mich auch
überrascht.
Weil ich unter der ersten Geburt ja auch in einer Wanne war. Und das hat mir so gar nicht geholfen. Also dieses Mal sehr in der Gebärwanne.
Schön.
Ja, und dann Ich glaube, wir sind kurz nach 9, irgendwie müssten wir ungefähr im Kreißsaal gewesen sein. Und dann war ich, glaube ich, so 21.30 Uhr in der Wanne.
Du kannst ja, wenn du magst, noch mal kurz sagen, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du so einen Mädchentraum hattest. Also, dass du irgendwie in deiner Kindheit mal was gelesen hattest über Wassergeburten und irgendwie immer diesen Traum hattest, dein Baby im Wasser zu bekommen.
Genau.
Und du hast ja auch heute was mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe hier so ein Heft mitgebracht. Das lag tatsächlich früher mal bei meiner Mutter rum. Und das habe ich mir als Mädchen irgendwann mal angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber da ist ein Bericht über eine Wassergeburt drin. Und dieses Heft muss irgendwie aus den 80ern oder so sein. Und da ist die sanfte Geburt als Experiment im Wasser beschrieben. Und wenn man sich das mal durchliest, dann wird da tatsächlich auch im letzten Satz geschrieben, dass die sanfte Geburt unter Wasser vielleicht eine ideale Lösung für bestimmte ausgesuchte Frauen sei. Doch sie wird Experiment bleiben und niemals in die übliche Geburtshilfepraxis eingehen.
Ja,
genau.
Das ist heute, glaube ich, zumindest hier widerlegt. Es
Richtig.
Gibt ja recht viele Wassergeburten.
Genau. Ich hatte jedenfalls das mir damals angeguckt und diese Bilder da gesehen und dann ist da auch beschrieben, dass das einfach für die Frauen viel entspannter ist im Wasser, dass man sich viel besser bewegen kann, weil man ja quasi schwerelos ist und dass es auch für das Kind schön ist, weil es einfach quasi vom, ja, der Übergang einfacher ist,
ja.
Von Wasser in Wasser.
Was ja auch stimmt, also es ist ja oft so, viele empfinden das so, was ganz lustig ist, diese Bilder, das können wir vielleicht für unsere HörerInnen mal einmal kurz beschreiben. Also man sieht tatsächlich so ein Plungee-Becken, ja, also auch ein recht niedriges, nicht so wie unsere heutigen Geburtspools, die sind ja oft so ganz hoch. Und dann sieht man auch einen Arzt da drin stehen, in seinem weißen Klinikhosen und Kasak, barfuß steht er mit im Pool drin und betreut diese Frau, das ist ganz, ganz süß. Ja, aber jedenfalls, das hast du dir damals angeguckt und hast immer gedacht, wenn ich mein Kind bekomme, dann möchte ich eigentlich auch so im Wasser.
Genau, deswegen habe ich das ja erzählt, dass ich bei der ersten Geburt da auch schon im blauen Kreißsaal war mit der Gebärwanne. Es gibt ja auch nicht so viele Kreißsäle mit Gebärwanne. Eigentlich
Richtig.
Ist es meistens nur einer. Und ich hatte dann im Vorfeld schon gehofft, naja, hoffentlich komme ich dann irgendwie in den Kreißsaal mit der Gebärwanne. Aber das kann man ja nicht beeinflussen. Das ist ja einfach Glück. Na, ob der frei ist oder nicht.
Ja,
wenn er nicht frei ist, ist er nicht frei.
Richtig.
Und am Vortag war er nicht frei übrigens.
Mhm.
Also
okay.
Das war vielleicht auch Schicksal, dass es dann noch einen Tag gedauert hat,
ja,
bis es dann richtig losging. Genau. Und ich war dann wirklich sehr, sehr froh, dass ich in die Wanne konnte, dass das alles so geklappt hat. Mein Partner hingegen hatte Respekt davor, weil er nicht so gut Blut sehen kann und er einfach Angst hatte, dass es dann ja sehr blutig wird da.
In der Wanne sich auch so verteilt,
genau,
ne? Dass man es nicht
Wanne,
so leicht wegmachen kann, verdecken kann.
Genau, und das hatte ich aber auch unserer Hebamme dann gesagt. Die war dann so ein bisschen darauf vorbereitet und hat gesagt, naja, wenn es dann so ist, dann können wir immer noch gucken, dass er vielleicht
sich hinsetzt,
umdreht, wie auch immer.
Mhm.
War aber gar nicht so. War für uns beide super so, außer auch für ihn.
Also du warst in der Wanne und hast gemerkt, boah, das ist richtig schön.
Mhm, genau, ich war in der Wanne und habe gemerkt, das tut wirklich gut.
Ja.
Und wenn ich vorher vielleicht noch irgendwie gedacht habe, ich bereue das, dass ich mich so entschieden habe und jetzt nicht nach einer PDA gefragt habe, dann war das in dem Moment tatsächlich vorbei, dieser Gedanke.
Mhm.
Und da hatte ich auch wirklich schon sehr starke Wehen. Also es hat nicht lange gedauert, bis ich dann auch wirklich so einen Pressdrang hatte. Und die Fruchtblase ist auch, also ich bin ins Wasser gegangen und es hat wirklich keine paar Sekunden gedauert, ist die Fruchtblase geplatzt. Was auch schön war, weil das unter meiner ersten Geburt ganz schwierig war und total lang gedauert hat. Und erst wirklich ganz kurz vor knapp sozusagen ist die geplatzt. Die haben sogar schon überlegt, ob die platzen lassen. Und das hat dieses Mal dann ganz einfach funktioniert. Und das war toll, dass das so geklappt hat, weil ich wusste, okay, dann wird es jetzt vielleicht auch nicht mehr so lange dauern.
Das ist ja immer so, wenn die Fruchtblase platzt, dann werden die Wehen immer noch mal einen Ticken stärker, weil einfach dann auch noch mal Hormone freigesetzt werden, die Wehen verstärken. Andererseits ist es natürlich so, dass die Fruchtblase nicht unbedingt springen muss vor der Geburt. Also Kinder können auch in der Fruchtblase geboren werden. Also man muss jetzt nicht darauf warten, dass die platzt, damit das Baby kommt. Aber es ist dann oft so, dass es dann wirklich viel schneller geht, weil einfach dann nochmal die Kraft der Wehen deutlich stärker ist.
Genau. Und das habe ich auch irgendwie so gefühlt. Also es hat sich für mich so angefühlt, dass es jetzt wirklich nochmal doller wird und ich hatte dann auch schnell wirklich so einen Pressdrang. Da war ich aber dann sehr froh, dass Hannah die ganze Zeit an meiner Seite war, weil sie dann nämlich auch festgestellt hat, dass durch dieses, wahrscheinlich durch das Platzen der Fruchtblase, ich weiß nicht, sie hat es mir auch erklärt in dem Moment, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, hatte sich so eine harte Gewebelippe oder sowas gebildet und die hat sich halt so ein bisschen vor den Geburtskanal geschoben. Und da hat sie dann gesagt, dass ich zwar, obwohl ich Pressdrang habe, noch nicht so pressen soll, weil die einfach noch ein bisschen weicher werden muss. Und wenn man da so dagegen presst, dann wird die meistens eher noch härter.
Das ist manchmal so, wenn der Muttermund noch nicht ganz vollständig eröffnet ist, wenn er vielleicht so bei 8-9 Zentimetern ist, dann ist es manchmal so, wenn das Köpfchen dann so sehr dagegen drückt, dann wird die so ein bisschen zwischen dem Kopf quasi eingeklemmt. Und manchmal wird die dann so ein bisschen ödematös dick. Inzwischen sagt man immer, dass man trotzdem eigentlich dem Körper nachgeben soll, also dem Gefühl so nachgeben soll und ruhig, wenn man Pressdrang hat, pressen soll. Früher war das immer noch so, dass man gesagt hat, man muss die dann künstlich hinter das Köpfchen schieben sozusagen. Das war dann auch immer ein bisschen unangenehm. Macht man inzwischen eigentlich kaum noch. Meistens regelt sich das auch ganz gut von selber.
Sehr gut zu wissen. Also es war auf jeden Fall bei mir so, dass sie das genauso erklärt hat, wie du es gerade gesagt hast. Und so ein bisschen, ja, das dann massiert hat, damit das weicher wird. Das hat dann zum Glück auch recht schnell geklappt. Und dann hatte der Kopf da einfach irgendwie Platz und konnte da vorbei. Dann, ich war die meiste Zeit, also am Anfang, wie man das jetzt hier auf den Bildern auch sieht, das sehen ja jetzt die Hörer nicht, aber habe sozusagen so auf dem Rücken gelegen und so nach hinten gelehnt in der Wanne, wie man quasi
so ein bisschen
auch,
angelehnt,
wie man normalerweise in der Wanne so ist, genau so, habe ich dann da so gelegen, aber ich habe ja auch sowohl in deinem Kurs als auch bei Anne Westphal gelernt, dass es gut ist, mit der Schwerkraft zu gehen und dass es nicht Sinn macht, unter der Geburt nicht auf dem Rücken zu liegen, sondern eher in einer hockenden Position zu sein oder auf der Seite zu liegen oder
vier Füße oder so.
Genau,
vier Füße. Aber in der Wanne ist es ja so ein bisschen aufgehoben, ne? Durch diesen Auftrieb, da ist das gar nicht so extrem.
Das stimmt, aber nachdem ich dann eine Weile da so auf dem Rücken war und, also was heißt eine Weile, aber länger so gelegen habe und dann noch nicht so der Kopf geboren werden konnte, hat Hanna mir dann auch vorgeschlagen, dass ich vielleicht mal mich irgendwie drehe. Da habe ich erst gedacht, nee, das schaffe ich jetzt nicht, aber sie hat mich dann ermutigt, dass ich das mache und dann war ich wirklich auch eher in so einer so nach einer Position, so nach vorne gelehnt, aber vielleicht fast so eine Art Vierfüßlerstand, aber halt auf der Wanne so abgestützt, auf dem Wannenrand.
Mhm. Mit den Armen so auf dem Wannenrand und
genau.
Auf den Knien.
Und dann auf den Knien,
Ja, super.
Und dann hat sie mich auf einmal gefragt, naja, die Regeln einer Wassergeburt kennst du? Und dann haben wir, also mein Partner und ich beide, so einen kleinen Schock bekommen. Nein, welche Regeln? Hat sie gesagt, naja, es ist ganz wichtig, dass wenn der Kopf geboren wird, dass man nicht aufsteht und dass man, dass der unter Wasser bleibt, bis das Kind wirklich vollständig geboren ist. Und ja, damit waren die Regeln dann zum Glück schnell erklärt.
Da geht es darum, dass wenn das Köpfchen an die Oberfläche kommt, also Luft abbekommt, dann kommt so ein Kältereiz ans Kind und dadurch atmen die dann oder holen das erste Mal Luft. Und wenn man sich dann wieder hinsetzt, das geht natürlich nicht. Wenn man aber die ganze Zeit unter Wasser bleibt, dann kommt dieser Reiz noch nicht und dann ist das Kind ja immer noch mit der Nabelschnur verbunden und bekommt darüber noch Sauerstoff. Und das ist ganz witzig, weil die Kinder schweben dann manchmal eine ganze Weile noch unter Wasser und erst wenn man sie dann hochnimmt, kommt dann der erste Atemzug.
Ja, das ist total spannend. Das hast du, glaube ich, auch im Geburtsvorbereitungskurs nochmal erklärt mit der Wassergeburt. Es war mir gar nicht so bewusst, also ich wusste, dass das natürlich möglich ist mit der Wassergeburt und dass die Kinder da jetzt auch nicht irgendwie keine Luft bekommen. Aber es war mir gar nicht so klar mehr, dass sie ja durch die Nabelschnur weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden. Also man muss sich da echt keine Sorgen machen, dass die Kinder da unter Wasser keine Luft bekommen oder so. Das hat die Natur echt gut gemacht. Dann, ja, wie gesagt, habe ich dann da so gehockt und dann kam so ein bisschen diese Verzweiflungsphase wieder, wo ich gesagt habe, so nein, ich schaffe das alles nicht und das geht nicht und so. Und dann ist es ja meistens der Moment, wo die Geburt kurz bevorsteht. Das war dann auch so tatsächlich. Ich hatte nicht so viele Presswehen. Dann war der Kopf schon da. Und ich habe das so, ja, irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass der, aber ich war mir nicht sicher, weil ich dachte, so schnell kann das jetzt nicht sein. Das kann nicht sein, dass der Kopf jetzt schon da ist. Dann hat sie aber, also hat die Hebamme gleich gesagt, so, ja, der Kopf ist jetzt da. Und ich habe das ja nicht gesehen, weil ich ja so eher nach vorne gelehnt war. Ja, mein Partner war die ganze Zeit hinter mir. Und hat mich halt auch irgendwie so ein bisschen massiert und so. Das war eigentlich ganz schön. Aber er war auch total überrascht davon, dass das jetzt so schnell geklappt hat. Und ja, dann waren es, glaube ich, noch so 1-2 Presswehen. Und dann war der Kleine tatsächlich wirklich schon da.
Ja.
Gesagt, ich habe das selber gar nicht gesehen. Und dadurch, dass es so schnell ging, war ich auch Also ich war total überrascht davon. Ich habe das irgendwie gar nicht glauben können. Ich habe wirklich so bestimmt 5 Minuten gebraucht, um zu verstehen, dass es jetzt schon, dass das Baby schon ist da schon ist.
Vorbei. Ja.
Es ist schon vorbei, genau. Und weil ich ja beim ersten Mal auch wirklich viele Verletzungen hatte, hatte ich dann natürlich auch Respekt vor, dass das jetzt wieder so ist. Und ich habe das beim ersten Kind auch wirklich gemerkt. Also nicht schmerzhaft gemerkt, aber gemerkt, dass mein Darm gerissen
ist.
Dass
was passiert
ist. Zwar nicht so ganz so schlimm, aber es ist zumindest wie so angerissen. Und das habe ich wirklich gemerkt. Und dieses Mal hatte ich nichts gemerkt. Da habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich ist das
heil geblieben.
Heil geblieben alles, genau.
Ja.
Und habe ich erstmal mich hingesetzt wieder und habe das Kind natürlich auch sofort auf die Brust bekommen. Ich hatte ja auch in den Geburtsplan geschrieben, dass ich möchte, dass die Nabelschnur auspulsiert. Das konnte dann auch alles ganz in Ruhe passieren. Und,
also, dass nicht so schnell abgenabelt wird, sondern dass das von selber erstmal seine Tätigkeit irgendwann einstellen darf.
Ja, und dann hat der Kleine sehr doll geschrien. Das war bei unserer Tochter tatsächlich nicht so. Die hat, glaube ich, selber erstmal irgendwie realisieren müssen, wo sie da jetzt ist. Ja. Die hat ganz viel geguckt und sah irgendwie selber auch so ein bisschen schockiert aus. Also ich meine, die hat ja auch länger im Geburtskanal verbracht als er. Und ja, also der Moment der Geburt, der war wirklich sehr, sehr schnell sozusagen. Und dadurch, dass es so schnell war, war es wirklich für mich schwer zu realisieren, dass es jetzt vorbei war. Aber es war auch wirklich schön, also weil ich ja das wahrgenommen habe oder das gefühlt habe, dass da wahrscheinlich nichts verletzt wurde, war ich erstmal sehr auch erleichtert. Und ja, mein Partner war auf jeden Fall auch völlig überwältigt, dass das jetzt so, dass das Baby schon da ist.
Und er konnte es sehen, es war nicht schlimm für ihn.
Nein, es war nicht schlimm, es war auch wirklich nicht, da war nicht viel Blut oder irgendwie, es war überhaupt kein Problem. Es war bei der ersten Geburt auch schon kein Problem, obwohl er ja, damals auch schon kein Blut sehen konnte, aber
die meisten wachsen dann doch ziemlich in die Situation rein, ne? Muss man
genau,
schon sagen.
Genau, auf jeden Fall.
Schön.
Ja, also ich würde sagen, ich habe ja nicht diese Phobie vor Blut oder so, deswegen kann ich darüber auch nicht so urteilen, aber ich glaube, das ist dann tatsächlich in dem Moment ein bisschen nachrangig gewesen.
Ist in den Hintergrund getreten vor diesem Wahnsinn.
Genau.
Dass man sein Baby da plötzlich sieht.
Genau, und das war einfach, letztendlich hat die Geburt dann, ja, nur eine Stunde gedauert oder sogar weniger.
Oh, wow.
Also es war wirklich richtig schnell, aber auch nicht unangenehm schnell. Also mein Bruder zum Beispiel, der war ja eine richtige Sturzgeburt, der ist ja im Hausflur geboren. Das war eine Sache von einer halben Stunde und mit Füße zuerst und so.
Oh, la, la.
Das war natürlich nicht so eine schöne Erfahrung, auch wenn es schnell ging.
Klar, ja, ja.
Also nur schnell ist ja auch nicht immer gut, aber
richtig.
Es war super so. Also es war wirklich, ich habe danach auch zu Hannah gesagt und da war sie auch so, also gerührt und froh drüber, meinte ich, das war wirklich meine Traumgeburt.
Ach, schön.
Mhm. Ja. Und ich habe das vorhin ja schon mal angesprochen mit der Visualisierung, die ich da geschrieben hatte.
Ja.
Und da ist wirklich fast alles von eingetreten.
Toll.
Mhm.
Großartig.
Ja, deswegen war ich danach auch so euphorisch und so dankbar und habe dann ja auch dir geschrieben, weil das hat mich ja wirklich dazu auch nochmal bewogen, ins AVK zu gehen. Das war dann ja auch die goldrichtige Entscheidung letztendlich. Und ein Grund war tatsächlich auch in deinem Buch. Für mich war früher unvorstellbar, irgendwie ins Geburtshaus zu gehen. Aber nachdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach ja, könnte ich mir sogar auch vorstellen. Das war aber, kam nicht in Frage, weil das war bei ihm ja so, und der Geburtstermin war ja so kurz hinter den Sommerferien und da sind die im Geburtshaus ja auch nicht so dicht belegt und dementsprechend war da alles voll.
Ja.
Deswegen war das keine Option mehr. Aber ich bin dann darüber sozusagen vom Westend auch abgekommen, weil das ist ja eine Level 1 Klinik und ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht nötig sein wird, dem Level 1. Und gleichzeitig stand ja auch in deinem Buch drin, dass in so Level-1-Kliniken sind natürlich viele Frauen angemeldet mit Komplikationen, also mit erwartbaren Komplikationen, ist ja klar. Dafür sind die Kliniken ja extra da.
Genau.
Und ich hatte keine erwartbaren Komplikationen. Deswegen habe ich gedacht, nee, Level 1 muss nicht sein. Und vor allem, wenn ich dann da bin und es sollte doch irgendwie ein bisschen voller sein. Und ich habe eine ganz normale Geburt. Dann bin ich ja in der Betreuung auch immer, werde ich ja immer runter priorisiert, was hier richtig ist. Aber dementsprechend habe ich auch gedacht, ich kann auch in ein ganz normales Krankenhaus gehen.
Das war die richtige Entscheidung.
Ja, es war die absolut richtige Entscheidung. Und was vielleicht auch ganz witzig ist, dass ich ja so ein paar Parallelen ergeben haben zur ersten Geburt. Also zum einen, es war der gleiche Kreißsaal, es war der gleiche Wochentag, es war ein Samstag, an dem nichts los war. Die Kinder waren aufs Gramm genau gleich schwer. auf den Zentimeter gleich groß und das die gleiche Kopfumfang. Ja, wirklich alles exakt gleich. Und das hat mich, für mich selber war das im Nachhinein irgendwie so heilsam, weil ich mir dann sagen konnte, bei der ersten Geburt habe ich ja ein bisschen auch damit gehadert, dass das sozusagen ohne Intervention nicht geklappt hat, das Kind auf die Welt zu bringen. Ne?
Ja.
Also ohne diese Sau-Kiwi hätte ich es ja wahrscheinlich selber nicht geschafft.
Es hätte vielleicht einfach noch ein bisschen länger
gedauert. Oder es hätte noch länger gedauert, ja. Genau. Das ging ja nicht mehr, weil die Herztöne sich verschlechtert hatten, da zu warten. Aber es hat sich für mich halt so angefühlt, als hätte ich das nicht geschafft. Hat irgendwie in mir so gemurrt oder so genagt. Dass das
kann
so
ich verstehen, aber eigentlich ist es natürlich Quatsch. Ne?
Ja.
Du hast natürlich irgendwie da dein Bestes gegeben und es war einfach auch ein bisschen schade, dass du diesen Tag erwischt hast und einfach keine kontinuierliche Betreuung hattest, was immer unglaublich viel ausmacht.
Ja.
Und
das habe ich mir selber auch immer so gesagt, aber man wusste das nicht. Aber jetzt, wo ich nochmal quasi das gleiche Kind geboren habe, von den, zumindest so von den Parametern her, ne?
Ja.
Habe ich gedacht, nee, das lag damals definitiv nicht an mir, sondern es war einfach nur die Situation, weil jetzt hat es ja geklappt.
Ja, ganz genau. So,
und das war für mich, war wirklich eine heilsame Erfahrung.
Schön. Super schön. Noch ganz kurz, die Plazenta kam auch in der Badewanne zur Welt dann noch?
Genau, also Hannah hatte mich gefragt, ob ich die in der Badewanne jetzt dann gebären möchte oder auf dem Bett. Und da habe ich so geguckt und gedacht, nee, also eigentlich finde ich das jetzt hier ganz schön. Und dann gesagt, nee, gerne in der Wanne, wenn es für sie okay ist, weil letztendlich hat sie ja da auch die ganze Zeit mit ihrem Rücken irgendwie über der Wanne gehangen. Also ich meinte schon zwischendurch irgendwie einmal zu ihr, ob sie da nicht Rückenschmerzen bekommt. Und dann meinte sie, nee, nee, aber es ist lieb, dass ich mich da um sie sorge, aber das geht schon. Also klar, ich glaube, über Stunden hinweg da so in so einer Position zu hängen, ist vielleicht nicht so schön, aber
muss man ja letztendlich auch nicht. Man kann sich ja dann da auch an den Wannenrand setzen und man muss ja gar nicht so viel machen. Das ist ja auch eigentlich das Tolle an der Wanne, ne? Dass es wirklich sehr eigenständig passiert.
Das stimmt, genau. Ja. Also habe ich gesagt, wenn es für dich okay ist, dann gerne hier in der Wanne. Mhm. Und dann hat sie gesagt, klar. Und dann, es ging dann ziemlich gut. Aber das war beim ersten Mal auch schon kein Problem. Da hatte ich irgendwie keine Sorge vor. Das
schön.
Ja. Genau. Und ich wollte mir die auch angucken.
Ja.
Also nicht mitnehmen oder so, aber angucken. Das hatte ich auch in meinen Geburtsplan reingeschrieben, dass ich die gerne sehen möchte und reingeschrieben, dass mein Partner die nicht sehen möchte. So hat sie dann auch sehr viel Rücksicht drauf genommen und mir den auch gezeigt und alles nochmal erklärt, wie du es ja auch schon im Geburtsvorbereitungskurs uns erklärt hattest.
Ist schon spannend, ne? Nochmal zu sehen, wo ist das Kind jetzt rausgeschlüpft und wo lag das die ganze Zeit drin und sich die Strukturen so anzugucken. Ja,
finde
ich auch immer toll.
Fand ich wirklich, es ist total verrückt, dass sich da eigentlich so über 9 Monate ein Organ bildet.
Ja.
So vollkommen selbstständig, was danach aber auch irgendwie nicht mehr gebraucht wird.
Ja.
Also es ist schon wirklich verrückt. Wunder der Natur, ja.
Wirklich. Mhm. Toll. Und seid ihr dann noch geblieben dort oder bist du nach Hause gegangen, ambulant? Wie hast du es gemacht?
Genau, also ich hatte mir das so ein bisschen offen gelassen vorher. Ich habe darüber nachgedacht, ambulant zu entbinden tatsächlich. Ja. Und es wäre ja auch möglich gewesen, denn ich hatte wirklich keine Geburtsverletzung, um das jetzt nochmal zu erzählen, dass die Untersuchungen dann ergeben. Deswegen, man kann ja auch mit Verletzungen nach Hause gehen, so ist es ja nicht. Aber ich weiß, dass ich das bei der ersten Geburt nicht gewollt hätte dann, so wie ich mich gefühlt habe. Und bei der zweiten wusste ich ja nicht, wie das wird. Ich hätte also nach Hause gehen können, aber dadurch, dass es alles nicht so voll war und uns dann auch also gesagt wurde, dass wir ein Familienzimmer haben können, weil das auch im Plan drin stand, dass ich das gut finden würde, haben wir dann gesagt, dann bleiben wir noch. Und dann kann die Kleine bei der Oma erstmal bleiben. Haben wir einfach ein paar Tage für uns, um gemeinsam anzukommen. Auch für ihn, wo er einfach ein paar Tage das einzige Kind ist.
Ja, das finde ich auch immer spannend, wie Familien das entscheiden. Ist auch immer sehr unterschiedlich, was zu einem passt und was richtig ist. Aber schön, ne? Wenn die Große die Oma gut kennt und da oft war und das völlig okay ist, dann ist es ja auch schön, dem neuen Familienmitglied ein bisschen intensive Zeit zu schenken. Ja.
Genau, das war wirklich auch eine schöne Entscheidung, weil wir auch auf der Wochenbettstation super betreut wurden. Also super. Das war wirklich
also
alles ganz
toll. Also da war es auch
toll.
Ruhig und schön.
Also plus mit Sternchen.
Ja, toll. Und eigentlich frage ich meine Gesprächspartnerin ja immer nach einem Mitbringsel. Du hast ja hier schon ganz viel mitgebracht.
Ja.
Du hast dieses Sondermagazin, die natürliche Geburt und die ersten 2 Jahre, wo diese wunderbare Wassergeburt drin ist und ein kleines Interview mit Michel Audon, der im Pool steht mit seinen Füßen und diese schöne Wassergeburt begleitet. Die sanfte Geburt als Experiment unter Wasser.
Schön, dass es doch noch in die Geburtshilfe gefunden hat, die Wassergeburt.
Absolut. Ja.
Dann habe ich dein Buch dabei.
Ja.
Das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Das ist ich lesenswert.
Danke.
Habe ich auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis empfohlen. Hatte ich mir schon zur ersten Geburt besorgt, aber dummerweise nicht gelesen.
Ah, schade.
Ja.
Aber man liest es tatsächlich auch nochmal anders. Also ich glaube, man bereitet sich eh anders vor beim zweiten Kind. Das hatten wir hier ja auch schon oft. Man hört die Informationen, man nimmt die einfach nochmal anders wahr, ne? Wenn man schon es einmal erlebt hat.
Ja, ja, auch generell, so fand ich die ganze Wochenbettzeit und die erste Zeit mit dem Baby überhaupt, ich war so viel entspannter als beim ersten Mal.
Na ja,
es war
klar.
Alles besser.
Ja, man ist da halt schon ein bisschen Profi.
Mhm. Mir ist noch eingefallen, das ist vielleicht auch noch irgendwie wichtig, die zweite Geburt war ja tatsächlich ohne Ärzte, weil es so schnell ging und dann keiner konnte, keiner zur Verfügung stand und dafür war es aber sozusagen ganz besonders, das haben die im Nachhinein mir gesagt, es war sozusagen eine reine Hebammengeburt mit drei Hebammen, die dann da anwesend waren.
Ah ja, okay. Dann hat sich Hanna noch eine Kollegin dazu geholt.
Genau.
Ja. Ja. Na, die Regel ist immer, dass zumindest eigentlich zwei Personen da sind, weil man hat ja zwei Menschen, die man betreut oder auch drei. Genau. Und das einfach für den Moment einfach bei Menschen dann anwesend sind, um gegebenenfalls unterstützen zu können.
Ja.
Und auch gerade bei einer Wannengeburt, vielleicht muss man doch aussteigen aus der Wanne und braucht dann an beiden Seiten Unterstützung oder so, ne? Das ist dann schon eigentlich ganz schön. Und dann hattest du ja noch gesagt, dass du vorher visualisiert hattest, wie die Geburt sein soll. Da kannst du ja auch nochmal kurz sagen, was da so deine Hauptpunkte waren, was du gerne wolltest, was du dir gewünscht hast und was ja letztendlich auch in Erfüllung gegangen ist.
Genau, ich habe die Visualisierung auch mitgebracht. Der erste Punkt war, dass ich mir gewünscht habe, dass die Wehen so langsam beginnen, dass genügend Zeit ist, ins Krankenhaus zu fahren. Das ist ja zum Teil eingetreten. Also es war ja noch irgendwie so, dass wir in Ruhe hinfahren konnten und auch das große Kind übergeben konnten. Dann hatte ich geschrieben, dass ein Anruf im Kreißsaal der Klinik ergibt, dass es ein ruhiger Tag ist und wir kommen können. Das kann ich auf jeden Fall einen großen Haken dran machen.
Bisschen Glück brauchst eben auch
ein bisschen
immer.
Glück brauchst immer, genau. Das hatten wir diesmal. Dann hatte ich mir gewünscht, dass ich mich auch auf dem Weg ins Krankenhaus irgendwie noch gut bewegen kann und dass die Fruchtblase dann erst im Kreißsaal platzt und nicht im Auto oder sonst wo. Und hat auch geklappt. Dann steht drin, dass ich mir wünsche, dass ein schöner Kreißsaal mit Gebärwanne zur Verfügung steht und wir dort unsere eigene Musik hören können. Teilweise hat sich das erfüllt. Also eigentlich voll und ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Dann, dass ich verschiedene Geburtspositionen ausprobieren kann. Und eine Hebamme eben auch zur Verfügung steht, um mich zu betreuen. Das hat geklappt und es war auch noch eine super tolle Hebamme. Also hier noch meinen großen Dank an Hanna. Das war wirklich eine ganz tolle Betreuung im APOK. Genau, dann hatte ich aufgeschrieben, dass durch das Atmen und eventuell durch die Wanne, dass ich da entspannt bleiben kann und die Schmerzen erträglich sind. Das war auf jeden Fall so, dass keine Interventionen nötig sind und ich keine stärkeren Verletzungen habe. Hat auch geklappt. Und dass nach einer aushaltbaren und guten Zeitspanne dann mein Baby gesund und munter geboren wird. Mhm. Das war ja auch so. Und wir danach in Ruhe bonden können und ins Familienzimmer können.
Schön.
Ja,
ja,
genau.
Großartig.
Mhm. Also die Visualisierung hat sehr gut geklappt.
Ja, sehr gut.
Aber wie du schon sagst, da gehört ja auch irgendwie immer Glück dazu.
Ja, ein bisschen schon. Ich finde es immer wirklich sinnvoll, sich das vorher zu überlegen, wie man es möchte. Ne? Und wie du vorhin schon gesagt hast, die Sportler machen das auch. Das ist schon lange sehr erfolgreich. Warum soll das nicht bei Geburten genauso gut funktionieren? Ich glaube, wenn man sich vorher überlegt, so möchte ich das, dann tut man auch maximal dafür, dass man es genauso erlebt. Als wenn man so reingeht und sagt, mal gucken, wird schon irgendwie, kann auch gut werden. Aber dann ist man nicht so dabei, sich das wirklich so zu organisieren, wie man es vielleicht für sich braucht oder gerne möchte. Insofern bin ich da immer großer Fan davon, das einfach sich vorher zu überlegen und auch hinzuschreiben, wenn man das möchte.
Es ist ja auch ein Prozess, dass man sich selber nochmal so damit auseinandersetzt. Ja. Wenn man sich das alles mal richtig vorstellt, sich da auch wirklich viel Angst nehmen kann.
Hm.
Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich dann wieder ins AVK wollte, weil das einfach vertraut war.
Ja.
Man weiß genau, wo muss man hin.
Wie sieht es da
aus? Wie sieht es da aus? Wie riecht es da?
Ja.
Wie sind die Abläufe? Ich fand es auch gut, dass sie, das hatte ich auch gefragt, bei der Geburtsanmeldung, dass sie keinen Zugang unter der Geburt legen, wenn es nicht sein muss.
Genau.
Das ist ja in anderen Kliniken anders. Sich einfach auch mal damit auseinanderzusetzen, was will ich nicht. Das finde ich sehr wichtig. Und eine Freundin von mir hat jetzt auch nochmal gesagt, so sie möchte eigentlich nicht so gerne einen Geburtsplan schreiben oder sowas visualisieren, weil sie dann Angst hätte, dass ihre Erwartungen nicht eintreten. Aber Erwartungen hat man oder Wünsche oder Hoffnungen hat man ja immer. Und ob die eintreten oder nicht, hat ja nichts damit zu tun, ob man sowas schreibt oder nicht.
Und es gibt tatsächlich interessanterweise eine Studie dazu und da ist rausgekommen, dass Frauen grundsätzlich zufriedener waren mit ihren Geburten, wenn sie einen Geburtsplan geschrieben haben und zwar egal, wie die Geburt nachher verlaufen ist. Weil man vielleicht auch wirklich alles dafür tut, dass es so eintritt und wenn es dann anders läuft, dann kann man sich besser da rein ergeben, dass man sagt, okay, das war jetzt Schicksal. Ich habe wirklich alles getan, was ich konnte. Den Rest konnte ich jetzt nicht beeinflussen.
Ja,
ich glaube, das ist so dieser Mechanismus.
Ich habe wirklich das beste Beispiel mit der Wassergeburt. Ich war an dem Kreißsaal mit der Geburtswanne. Ich habe damals schon gedacht, ich hätte das gerne. Und ich habe gar nicht mehr darüber nachdenken können, dass ich jetzt da in diesem Kreißsaal bin und dass ich da gerne rein möchte. Ich habe es, wie gesagt, erst im Nachhinein auf Fotos gesehen, dass ich in diesem Kreißsaal war.
Ja, verrückt.
Und so schade, dass das dann irgendwie, vielleicht wäre das auch, hätte es nicht geklappt wegen der Betreuung, die dann nicht so eins zu eins hätte stattfinden können. Aber
wahrscheinlich.
Das weiß man halt nicht, ne? Und ich konnte es nie rausfinden und hätte ich das vielleicht irgendwie mal geschrieben und das hätte jemand sich durchgelesen, dann wäre das vielleicht anders gelaufen.
Ja.
Ja, und deswegen, ich kann es nur empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Und dem Partner geben und der Hebamme zeigen und dann
Genau. Das
ist ziemlich safe. Und sich einmal überlegen, was ist, wenn das alles gar nicht funktioniert, weil was auch immer schief gehen kann und dann zu überlegen, wie ist dann der Plan B? Was mache ich dann? Ne, damit man einfach das auch einmal durchdacht hat, das kann man dann erstmal wieder zu den Akten legen, ganz nach hinten. Aber wenn es denn auftaucht, dann hat man das auch schon mal einmal durchdacht und ist dann nicht in der Situation komplett hilflos und fängt von vorne an.
Das war in deinem Geburtsvorbereitungskurs auch Teil, dass man mal über eine Bauchgeburt spricht oder auch über einen Notkaiserschnitt. Was passiert dann da? Weil das ist ja wahrscheinlich so mit das Worst-Case-Szenario, dass man wirklich einen Notkaiserschnitt unter Vollnarkose hat. Aber dass man sich damit einfach mal beschäftigt, dass was passieren kann. Ich glaube, dass das dann trotzdem Aufarbeitung braucht in den meisten Fällen im Nachhinein.
Absolut.
Aber dass man wirklich sich das so vor Augen führt, dass es passieren kann.
Genau, also dass nicht so undenkbar ist, sondern dass man einmal drüber nachdenkt. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, ne? Deshalb sage ich, man kann es danach auch erstmal wieder wegschieben, aber dann hat man es einmal durchdacht. Aber du hattest eine wunderschöne Geburt. Es hat alles so geklappt, wie du dir es gedacht hattest. Das ist total toll. Und vielen herzlichen Dank, dass du die Geschichte mir und uns hier heute erzählt hast.
Ja, gerne. Und ich hoffe, dass andere Frauen dadurch auch ermutigt werden.
Ja.
Ja, dass Vorbereitung auf jeden Fall helfen kann. Ja, und ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu. Aber ich wünsche natürlich allen Gebärenden, dass das genauso läuft wie bei mir. Es ist einfach egal, wie sie sich die Geburt, also wie sich die Schwangeren die Geburt vorgestellt haben, dass das einfach irgendwie so eintritt, dass sie dann am Ende damit zufrieden sind.
Ja, was für ein schönes Schlusswort. Ja, wir haben hier im Podcast bisher ziemlich viele Hausgeburtsgeschichten erzählt. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass es heute mal so eine schöne Klinikgeburt war. Ich habe ja selber 20 Jahre lang klinische Geburtshilfe geleistet und wahnsinnig viele tolle Geburten miterleben dürfen. Und haben wir gerade schon so ein bisschen gesagt, was eine gute Geburt braucht, ist, egal wo sie stattfindet, ein gutes, liebevolles Umfeld, empathische, geduldige Betreuende, die ebenso wie die Gebärende selbst daran glauben, dass Geburten in den allermeisten Fällen ganz natürliche Prozesse sind und dass man die Kraft und Stärke mitbringt, die es dafür braucht. Ja, das und eine Prise Glück und man hat die Grundlage für eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Genau, und an dieser Stelle möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass ich eben, wie gesagt, diese Geburtsvorbereitungskurse gebe, in denen ich euch ganz viel Wissen mitgebe, wie man mental stark gut durch diese existenzielle Erfahrung Geburt geht, wie man den Körper bei der Geburt optimal unterstützt, weil eigentlich bringt man ja alles mit, was es braucht. Und da habe ich mir wirklich einiges ausgedacht, damit ihr wirklich wisst, was auf euch zukommt und damit gut umgehen könnt. Und den Kurs gibt's live und in Farbe hier in Berlin und auch als On-Demand-Variante für alle, die sich von anderswo vorbereiten möchten, also auch vom Urlaubsort aus oder wenn ihr aus zeitlichen Gründen nicht so einen festen Termin wahrnehmen könnt oder wenn es an eurem Wohnort keine passenden Live-Kurse gibt. Den Link packe ich euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Florence, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich muss sagen, das hat super hier geklappt, ne? Baby ist eingeschlafen zwischendurch. Ja. Macht trotzdem kleine Monstergeräusche. Habt ihr bestimmt auch gehört. Ja, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis in 2 Wochen.